Ja, Gordy ist ein exzellenter Coach, er ist ein phänomenaler Leader, er ist eine Persönlichkeit, er hat einfach schon wirklich enorm viel Erfahrung auf höchstem Level. Die Spieler blicken zu ihm auf, wir Coaches. Er ist einfach ein wichtiger Mann für viele, viele Spieler, für mich als Trainer. Ist er einer der engsten Vertrauten. Ich habe mit ihm auch über Neuseeland gesprochen und.
Das war Sebastian Gleim und von dem hört ihr in dieser Folge auch noch definitiv mehr in Richtung Weltmeisterschaft, in Richtung Neuseeland und so weiter und so fort. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und Grüße gehen auch raus in die Basketballnation zu euch nach Hause und natürlich ins verschneite München. Grüß dich erstmal, Robert.
Starki, servus. Ja, das verschneite München wird ja zumindest auch vielleicht ein kurzes Thema noch in dieser Folge sein.
Ja, werden wir später noch ganz kurz anschneiden und ich weiß gar nicht, wie das Wetter in Hamburg ist. Ich war am Dienstag erst dort, da war es so ganz leicht verschneit, Puderzucker. Wie ist aktuell, Rupi?
Ja, schon verschneit und ich jetzt hier gerade bei uns in der Redaktion in den Innenhof schaue, nehme ich noch den einen oder anderen Schneeüberrest wahr und kalt ist es.
Ja. So sieht es in Ludwigsburg aktuell auch aus. Wir wollen aber heiß in diese Folge hier reingehen, weil wir haben echt viel für euch vorbereitet. Es ist eine sehr interviewlastige Folge und da werden wir auch gleich dann einsteigen. Wir haben nämlich mit Ruhl Mors gesprochen von den Telekom Baskets Bonn. Zu unserer Schande, wir haben sie letztes Mal beim Two-Minute-Drill vergessen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, die sind gerade so heiß, das machen wir wieder gut. Wir holen uns mal den Trainer an Bord und fragen, warum die eigentlich so heiß sind. Und wo seine persönlichen Ziele liegen und so weiter und so fort. Das hört ihr also gleich, Ruhl Mors. Dann später, wie gesagt, Sebastian Gleim, der nach Neuseeland wechseln wird, der uns aber sehr viel über die Weltmeisterschaft und seine Aufgabe da als Co-Trainer erzählt hat. Genauso auch über die Trainerausbildung und so weiter und so fort. Sehr interessantes Gespräch gewesen. Das können wir jetzt schon mal verraten, weil es voraufgezeichnet wurde. Und dann geben wir euch natürlich noch einen Pokalausblick, die Starting Five, den Tipico-Tipp der Woche und so weiter und so fort. Wir starten rein mit dem BBL-Spieltag und mit der Partie zwischen Bonn und Braunschweig. Robert, was hast du da für ein Spiel gesehen?
Ja, ein sehr offensiv geprägtes Spiel. Es war so ein bisschen ein offener Schlagabtausch, in dem die Bonner schon die Zügel in der Hand hatten, aber so richtig die Braunschweiger auch nicht komplett abschütteln konnten. So steht am Ende ein 102-94 Erfolg. Ja, es spiegelt die offensive Qualität der Bonner in jedem Fall wieder. Die Braunschweiger, glaube ich, müssen sich nicht grämen. Gegen diese Bonner in der Form kann man definitiv verlieren. Sie haben auch viele gute Ansätze gezeigt, auch obwohl sie den ein oder anderen Fehler in der entscheidenden Phase dann zu viel gemacht haben.
Ja, du hast die basketballerische, also die offensive Qualität angesprochen, die Bonner mitbringen. Ruppi, die ist ja auch in Zahlen zu belegen.
Die der Bonner ist auf jeden Fall in Zahlen zu belegen. Der Braunschweiger könnte man auch in Zahlen belegen, dass sie die drittschwächste Offense haben momentan. Die Bonner haben im Gegensatz dazu die beste der BBL. Momentan ein Offensivrating von über 120 Punkten.
123,4 sogar, genau. Das ist brutaler Wert.
Genau, also massiv gut in jedem Fall. Und das finde ich dahingehend beeindruckend, dass die Mannschaft ja von Position 1 bis 12 komplett neu zusammengestellt ist und dass das zu einem doch noch immer so vergleichsweise frühen Zeitpunkt der Saison schon so gut klickt, verdient Respekt.
Auf jeden Fall. Vor allem finde ich den Fakt sehr interessant. Sie spielen die viertmeisten Assists. Das sind 19,3 im Schnitt. Das wirkt erstmal relativ viel, aber wenn wir auf die Assist Percentage schauen, dann liegt die bei 59%. Also 59% der erzielten Körbe geht ein Assist voraus und damit sind sie nur im Mittelfeld der Tabelle. Das schwankt dann immer so ein bisschen in den Zahlen, je nachdem, wie schnell die Mannschaften spielen, wie viele Angriffe sie haben, wie viele Abschlüsse sie haben. Daher kommt dann diese Differenz. Gleichzeitig, die Assists hast du angesprochen, beziehungsweise das gute Zusammenspiel in der Offensive von der neuen Mannschaft. Gleichzeitig finde ich auch sehr interessant, dass sie die drittwenigsten Turnover im Schnitt haben, mit unter 12 aktuell als Mannschaft, das ist ein sehr guter Wert. Und dazu auch bei der Turnover Percentage bei nur 16,2% ihrer Angriffe in einem Turnover enden. Auch das ist der drittbeste Wert in der Liga. Auch das spricht dann für das gute Zusammenspiel, dass das schon früh offensiv funktioniert. Warum das so ist, Warum das schon früh so funktioniert, das haben wir mit Ruhl Mors besprochen. Mit dem haben wir natürlich auch gesprochen, wie er es schafft, immer wieder aus kleineren Ligen unbekannte Namen zu holen und die dann so zu entwickeln, was eigentlich sein Rezept hinter dem Scouting ist. Und wir haben auch über ihn und seine persönlichen Ziele noch gesprochen. Das Interview mit Ruhl Mors, das hört ihr jetzt. So, bei uns ist jetzt Ruhl Mors. Grüß dich erstmal, Ruhl. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ruhl, wie ist es denn? Du bist frisch mit dabei in Bonn. Na gut, ganz so frisch ist es nicht mehr, aber seit dem Sommer hast du dich schon in Bonn akklimatisiert.
Ja, das geht schon gut. Das ist natürlich, dass der Verein eigentlich sehr gut ist mit tollen Leuten und dass eigentlich das Arbeitsklima sehr positiv ist. Das hilft natürlich, um sich schnell einzuleben.
Ja, du hast ja, was vielleicht das Ganze etwas erschwert hat bei allen Arbeitsbedingungen, konntest ja einmal komplett bei Null anfangen. Du hattest ein weißes Blatt zu Saisonbeginn. Wirklich alle, was ich auch noch nie erlebt habe, alle Spieler der vorhergehenden Mannschaft weg und du konntest komplett neu anfangen. War das vielleicht sogar für dich ganz angenehm, weil du das Team wirklich von 1 bis 12 nach deinen Vorstellungen zusammenstellen konntest?
Also, solche Situationen sind natürlich speziell, haben Vor- und Nachteile. Das ist natürlich, wenn man so eine Erfolgssaison hat oder zwei in Folge, dann ist es schwierig, Spieler zu behalten. Deswegen müssten wir von null anfangen. Das hat natürlich auch Vorteile, weil meine Absicht war natürlich nicht, um zu versuchen, das zu machen, was Thomas gemacht hat. Ich glaube auch nicht, das würde funktionieren. Und vielleicht geht das ein bisschen einfacher mit neuen Spielern. An die andere Seite war es auch ein schwieriger Sommer, weil wenn man so viele Spieler verpflichten muss, dann gibt es ganz viel Arbeit und das macht man nicht so einfach. Man muss Spieler suchen, die gut zusammenpassen. Das war doch anstrengend, muss ich sagen, der Sommer.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Welche Vorstellungen hattest du von der Mannschaft und sind die bis hierhin aufgegangen? Also hast du dich irgendwie erstmal auf die Defensive konzentriert? Hast du dich erstmal auf die Offensive konzentriert? Wolltest du athletische Spieler haben, starkes Shooting? Was waren da deine Ideen? Und wie gesagt, ist das bisher aufgegangen?
Ja, ich habe natürlich Spieler versucht zu holen, die in meine Konzepte passen. Ein bisschen der Spielstil, was ich auch in Göttingen gespielt habe. Ich glaube, das wäre auch ein Fehler gewesen, um ganz umzustellen und von meiner Philosophie wegzugehen. Natürlich, der erste Arbeit war, um gute deutsche Spieler zu verpflichten. Das ist immer das Schwierigste. Damit habe ich angefangen und dann habe ich versucht, einige interessante Spielerprofile zu suchen, wovon ich glaube, dass sie noch viel Potenzial nach oben haben und ich glaube, das sind auch die richtigen Spieler, dass wir brauchen, Spieler, die sich in Bonn weiterentwickeln können und wollen.
Ich erinnere mich, Ruhe, dass wir in Göttingen mal zusammengesessen haben noch und da hast du mir ein bisschen erklärt, wie du scoutest, dass du während der Saison schon viele andere Ligen beobachtest. War das jetzt im vergangenen Jahr noch ähnlich möglich und führst du das jetzt auch aktuell in Bonn fort oder ist da überhaupt keine Zeit für, dass du jetzt schon parallel wieder quer durch die Ligen schaust?
Ja, ich mag das immer, weil okay, wenn man als Coach zuständig ist, um das Team zusammenzustellen, muss man das machen, finde ich. Natürlich, es gibt mit den ganz vielen Spielen gibt es weniger Zeit, aber ich glaube, ich habe das in Göttingen gemacht. Ich mache das jetzt weiter. Ich schaue mir alle kleineren Ligas an und versuche da interessante Profile schon auf meine Liste zu setzen. Und man weiß nie, ob das für nächstes Jahr oder für 5 Jahre oder vielleicht nie hilft. Aber ich glaube, dass das am Ende hilft, das ein Netzwerk aufzubauen. Mit Spielern, wovon du glaubst, dass sie in deine Philosophie passen, Spielern, wovon du glaubst, dass sie noch zahlbar sind und Spielern, wovon du glaubst, dass sie auch sich weiterentwickeln können.
Das heißt, selbst in Bonn jetzt, wo du ein vielfaches höheres Budget zur Verfügung hast, schaust du noch aktiv auch in die kleineren Ligen?
Ja, müssen wir auch, weil okay, das Budget ist natürlich ganz unterschiedlich als bei Göttingen, aber am Ende ändert sich nicht so viel, weil Spieler mit Erfahrung, die schon auf ein höheres Niveau gespielt haben, sind auch für Bonn nicht möglich. So
Ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele interessante Profile in die kleineren Ligas und man muss einfach die richtige raussuchen. Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das ist für viele Teams in Deutschland noch immer der richtige Weg, um kleinere Ligas anzuschauen. Auch College Basketball, obwohl das schwieriger und schwieriger wird jetzt, um Rookies zu holen. Aber es gibt doch noch Beispiele, glaube ich, auch jetzt in die Liga von guten Rookies. So, ich glaube, man kann Talent überall finden und man muss auch danach suchen einfach.
Ja, du bist als Diamantenauge jetzt mittlerweile schon fast bekannt, hast bei Göttingen immer wieder Spieler geholt, denen das eigentlich so von der Allgemeinheit nicht zugetraut wurde. Jetzt bei Bonn schon wieder. Was ist dein, Geheimnis ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber was ist deine Idee beim Scouting? Also ist es einfach nur viel Arbeit oder sind es klare Spielerprofile, nach denen du scoutest?
Es ist ein bisschen beide, glaube ich. Alles fängt an mit die Zeit, dass man investiert drin. Deswegen mache ich das auch während der Saison. Ich habe im Sommer in die 2-3 Monate gibt's nicht genug Zeit, um alle Profile anzuschauen. So, deswegen fange ich damit an während der Saison. Aber es gibt einfach viel Arbeit. Das ist das Erste. Und zwar, ja, man muss eine klare Idee haben. Und das ist für jeden Coach anders. Auch das ist auch normal. Was für Spielerprofil das du interessant findest, wo du Entwicklungspotenzial siehst, und das hat auch mit körperlichen Sachen zu tun, Spielertypen, wovon du denkst, dass sie körperlich auch im BBL zum Beispiel spielen können, und dann schaust du weiter, ob das auch vom Charakter her interessant ist, und dann versuchst du die Profile zu holen.
In diesem Sommer offenkundig gelungen ist, dass du Spieler geholt hast, die in der Offensive sehr gut zusammenpassen. Ihr habt die beste BBL-Offense momentan. Wo liegen da aus deiner Sicht die Gründe für, dass das offensiv schon so gut funktioniert, obwohl ihr wirklich 12 neue Spieler habt?
Einfach, weil wir, glaube ich, eine gute Mischung haben zwischen Spielern, die von draußen treffen können, aber wir haben auch glaube ich, genug Inside-Potenzial und das ist immer die Balance, die ich suche, um eigentlich nicht nur auf die Aufbauspieler zu rechnen, aber auch die große Spieler inside zu haben und auch mit einzigen Wings, große Guards eigentlich, die wir auch im Post bringen können. Und ich glaube, die Mischung, die funktioniert, aber wie gesagt, es ist nur 10 Spieltage weit und das ist noch sehr früh, um da schon viel über zu sagen, glaube ich.
Ihr hattet so ein bisschen Probleme beim Start in die Saison rein, also in die BBL-Saison rein. Davor natürlich dieser Intercontinental Cup, den ihr haarsträubend verloren habt und das nicht mal unbedingt eure Schuld gewesen ist. Das war schon so ein emotionaler Downer. Würdest du diesen Saisonstart eher darauf schieben, dass ihr emotional einfach ein bisschen aus der Bahn wart, oder darauf, dass ihr eine frisch zusammengestellte Mannschaft wart?
Zuerst, das liegt nicht in meiner Art, um da Ausreden zu suchen. Ich glaube nicht, das hat emotionale Gründe, dass wir unsere Start ein bisschen, nicht ein bisschen, schlecht war einfach. Es gibt mehrere Gründe. Ja, ich glaube, das war auch einfach keine gute Vorbereitung für uns, dass wir die letzten 19 Tage vor dem Saisonbeginn ja nicht genug trainieren könnten. Ein langer Trip und dann viele Spiele, wenig Trainingszeit. Das alles hat damit zu tun, und dann haben wir einen sehr guten Gegner getroffen im ersten Spiel in Vechta und ein sehr schlechtes Spiel gemacht heim gegen Tübingen, und danach haben wir einige Schritte gemacht und mit ein bisschen Ups und Downs sind wir jetzt, glaube ich, besser und besser in die gute Richtung.
Wo hast du die Anpassungen gemacht? Du persönlich als Coach, was hast du gesehen am Anfang, was dir nicht gefallen hat, was ihr jetzt viel besser macht?
Ja, ich glaube, das ist auch ein normales Prozess. Ich fand, dass wir am Anfang ja auch konditionell nicht sehr gut waren, haben hart daran gearbeitet, das zu verbessern. Und wir haben die größten Schritte, die wir gemacht haben, finde ich, dass wir viel mehr in unsere Stärke spielen, dass wir die Spieler nutzen, da, wo sie genutzt werden müssen. Und das braucht manchmal Zeit, dass Spieler das auch verstehen. Klar, es gab am Anfang klare Rolle für jeden Spieler, aber das in jedem Spiel umzusetzen, das ist noch ein nächster Schritt. Und ich finde, dass wir da im Generell da viel besser sind jetzt, dass wir unsere Spieler nutzen, da wo sie eigentlich einen Unterschied machen können.
Das gelingt ja offenkundig momentan ganz gut. Ihr seid jetzt mit 4 Siegen in Folge das zweitheißeste Team der Liga hinter Chemnitz, seid auf Platz 3 aufgestiegen. Nun hast du enorm große Fußstapfen zu füllen mit Thomas, wo du ja gar nichts für kannst und die man ja eigentlich auch gar nicht so ausfüllen kann, sondern am besten eher die eigenen Fußstapfen daneben zu hinterlassen. Was traust du deiner Mannschaft dieses Jahr zu und was sind vielleicht auch eure Ziele, die ihr offen kommuniziert?
Ja, das sind natürlich ganz große Fußstapfe. Ich habe davon keine Angst. Das Letzte, was ich will und was ich versuche, ist, das zu machen, was Thomas gemacht hat. Das würde doch nicht funktionieren. Klar gibt es da Druck. Persönlich liebe ich das. Ich habe keine Angst um die Herausforderung. Wir haben keine klaren Ziele gesetzt, weil ich hatte das Gefühl, sicher am Anfang, dass viele Spieler doch einige Druck gespürt haben, was auch normal ist nach die 2 Jahren. Deswegen versuchen wir uns zuerst zu konzentrieren auf das Prozess und nicht die Endergebnis. Aber klar, ich bin sehr ehrgeizig und ich will so hoch möglich enden mit Bonn. Aber wir sprechen da nicht tagtäglich über. Wir fokussen eigentlich nur, um uns auch jeden Tag zu verbessern.
Ich glaube aber, ein Ziel ist, das jetzt erstmal kurzfristig ist, das dann auch messbar ist, ist, dass ihr in die Postseason in der Basketball Champions League kommen möchtet, oder?
Ja, klar. Und am liebsten natürlich als Ersten in unserer Gruppe, dass wir das hilft weiter. Sonst müssen wir sehr früh im Januar schon die Play-In spielen. Das würde nicht helfen langfristig dann. So klar, das fängt am Mittwoch an mit einem Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen. Das ist das erste Ziel, da weiterzukommen. Klar.
Wie weit willst du denn persönlich was noch kommen? Wir wissen alle, dass du sehr ehrgeizig bist, was bist jetzt auf der Karriereleiter so ein bisschen hochgestiegen in Richtung Bonn. Was ist persönlich für dich noch drin? Welche Liga, welcher Club?
Nein, ich denke so nicht eigentlich. Ich bin sehr, sehr zufrieden da, wo ich jetzt bin. Und als Coach, man kann sich Ziele setzen, aber am Ende du bist abhängig von deinen Ergebnissen, von den Ergebnissen von deinem Team und ich versuche einfach jetzt meinen Job so gut wie möglich zu machen. Manchmal funktioniert das ein bisschen weniger, aber ich will einfach mit Bonn sehr, sehr konkurrenzfähig sein bis zum Ende und dann schauen wir weiter.
Mit Bonn eine Überperformance wie in Göttingen, das wäre auf jeden Fall dann ein Top-Ergebnis am Ende der Saison. Kannst du erklären, warum deine Mannschaften, also zumindest aus meiner Sicht, immer über ihrem Talentlevel spielen?
Ich glaube, dass wir zuerst, als Coach, man ist auch abhängig von den Spielern und man muss immer Kredit geben an die Spieler. Wahrscheinlich mache ich und meine Co-Trainer, weil das ist eine gesamte Arbeit natürlich, das ist nicht nur meine Arbeit, sicher nicht. Vielleicht machen wir einige gute Sachen. Ich glaube, wir kreieren ein Klimat, wo die Spieler sich mit den nötigen Freiheiten doch entwickeln können, aber auch, wie gesagt, mit klarer Rolle, dass Freiheit heißt nicht, dass alles erlaubt ist, dass jeder Spieler zum Beispiel Pick and Roll spielen muss. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, aber ich versuche die Spieler zu verstehen zu lassen, dass sie, wenn sie in unsere Konzepten glauben, dass das auch für ihre Karriere gut ist. Und das hilft natürlich, dass einige Spieler schon gute Schritte gemacht haben, nachdem sie bei mir gespielt haben. Aber es gibt kein geheimes Konzept oder etwas. Ich glaube an harte Arbeit und meine Co-Trainer auch, die arbeiten auch sehr hart und dann deswegen passt das manchmal.
Ja, aber dass das zu funktionieren scheint, ist ja auch sehr offensichtlich. Du hast viele Spieler, die dir auch hinterher wechseln teilweise, die ein zweites Jahr bleiben, obwohl sie anderweitig höhere Angebote bekommen haben jetzt aktuell. Hast du Tipp Harpe, Harold Frey mitgenommen, Özgöttingen, und du hast ja auch selber deine Erfolge angesprochen mit Spielern, die danach in höhere Ligen gewechselt sind.
Ja, das ist, glaube ich, wenn wir über Till und Harald sprechen, ich glaube, sie waren einfach zufrieden mit ihrer Rolle in Göttingen. Für Till war das eigentlich ein unglaubliche Saison letztes Jahr, wenn er in die zweite Liga kam. Und ich glaube, jetzt Bonn ist für ihn auch kein nächster Schritt. Er macht das auch ganz gut. Und für Harald eigentlich auch, habe ihn in die zweite Liga in Spanien geholt. Hat dann eigentlich sich sehr, sehr gut weiterentwickelt in Göttingen, und jetzt ist das für ihn auch wieder ein nächster Schritt mit einem europäischen Wettbewerb, und ich glaube, das hat einfach funktioniert, und ich glaube, das war für Harald, der Wahl war relativ einfach, weil er wollte einen Schritt machen, und wenn er das machen kann mit einem Coach, den er kennt, das ist für ihn auch natürlich einfacher.
Ja, die zwei sind ja auch dann so ein absolutes Beispiel für deine Arbeit. Beide aus der zweiten Liga geholt, unter dir so weit entwickelt, dass sie jetzt in der Basketball Champions League eine gute Rolle spielen und bei einem absoluten Playoff-Contender ebenfalls eine richtig gute Rolle spielen. Wenn du dir überlegst, wo es mit Bonn hingehen könnte in dieser Saison, wo würdest du euch aktuell vom Talentlevel her einkategorisieren in der Liga? Ist das Top 3? Ist das in den Playoffs? Ist das in den Play-ins? Wo würdest du euch platzieren?
Ich glaube, wir müssen die Playoffs, das muss ein Ziel sein, zumindest. Ich glaube, vom Talent her passen wir auch in die ersten 6 rein, finde ich. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele interessante Teams, finde ich, dieses Jahr, und alles ist näher aneinander, und manchmal braucht man auch ein bisschen Glück und mit Verletzungen und so weiter. Aber ich finde, wir müssen das muss unser Ziel sein, finde ich, ja, um in die
Playoffs.
Playoffs zu kommen.
Ja.
Ja, ich glaube, das steht relativ außer Frage, dass ihr auch das Talentlevel dafür habt, dass ihr das auch, dass es
Ja, finde ich
machbar ist.
schon. Finde ich schon. Ich finde, wir haben eine gute Mischung, wie gesagt. Und ich glaube, es gibt sicher, wenn man individuelles Talent anschaut, gibt es 3, 4 Teams, die vielleicht mehr haben. Aber ich finde, Top 6 müssen wir müssen uns auch nicht verstecken. Ich liebe das nicht. Ich habe das nie gemacht. Auch nicht mit Göttingen, wenn ich an etwas glaube. Dann wage ich es auch, das zu erzählen, und ich glaube daran, dass wir in die erste 6 kommen können.
Ja, hat man in Göttingen dann, finde ich, auch immer gemerkt, wenn du das gesagt hast, dann war da nochmal ein anderer Drive mit drin. Viele haben da ja davon gesprochen, ja, erstmal Klassenerhalt und so. Und ich verstehe das auch aus verantwortlicher Perspektive, dass man da die Mannschaft und den Trainer nicht so unter Druck setzen möchte. Aber wenn das selbst aus der Mannschaft herauskommt und der Trainer das spürt, ist das natürlich nochmal eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Geschichte. Lass uns zum Abschluss noch ganz kurz über dich sprechen. Du bist ultra fit. Du warst selbst
Na,
Profi,
das weiß ich nicht.
weißt du
Das
nicht?
weiß
Sieht zumindest so aus. Macht ihr als Trainer auch diese Medicals vor der Saison?
Nein, nein, mache ich nicht. Mache ich nicht.
Wäre zumindest vielleicht ein Prozess erkennbar. Aber du bist ein fitter Typ, das sieht man dir an. Was machst du? Was ist dein Geheimrezept?
Nein. Es gibt auch da kein Geheimrezept. Ich laufe gerne, weil ich das brauche, körperlich, aber auch mental. Das ist eigentlich das sind meine Auszeiten eigentlich, die Zeiten, wo ich laufen gehe. Ich brauche das auch zu machen, weil ich esse sehr gerne, und wenn ich das nicht mache, dann wäre das nicht gut. Aber wie gesagt, das sind Zeiten, wo ich manchmal mir entspanne, und auch wann neue Ideen kommen, auch manchmal, wenn ich laufen gehe, das macht mir einfach Spaß. Das ist eigentlich das Einzige, was ich meine.
Du hast vorhin noch davon gesprochen, dass deine Spieler Freiheiten erhalten. Könnt ihr jetzt sagen, im Privatleben hast du auch viele Freiheiten, da du in Bonn lebst, deine Familie in Belgien. Jetzt bist du zumindest ein bisschen näher rangekommen. Aber wie ist das so konstant über die Jahre hinweg, auch den größten Teil des Jahres davon getrennt zu leben?
Ja, das ist sehr schwierig, muss ich sagen. Jetzt ist das ein bisschen besser, weil ja, das ist natürlich viel näher. Ich habe nur 2 Stunden Fahrt, aber ja, für die Familie ist das schwierig. Das ist natürlich eine Wahl zwischen meiner Ehrgeizigkeit und Familie. Und ich bin zuerst ein Familienmensch. Ich habe viel Glück, dass meine Frau und Kinder das erlauben, dass ich meine Job hier machen kann, weil das macht mir unglaublich viel Spaß, in dieser Liga zu arbeiten. Es gibt mir ein bisschen mehr Möglichkeiten, um noch mehr Basketball zu schauen, weil ich natürlich nicht immer zu Hause bin, aber ich versuche so gut wie möglich meine Kinder auch zu sehen und meine Frau und auch meine Kinder zu helfen mit ihrer Hausaufgaben oder etwas. Ich mache mein Bestes, aber ideal ist das nicht. Das ist nicht immer einfach, aber es ist halt so.
Ja. Für die Zukunft dann auch eine Überlegung, ob es dann irgendwann in Richtung Familie oder in Richtung größere Jobs geht für dich? Ist das ein Faktor?
Ja, das ist ein Faktor. Das ist etwas. Ich glaube nicht, ich kann das so, wie ich das jetzt mache, kann ich das nicht noch einige Jahre weitermachen. Dann müssen wir eine Lösung finden. Aber da, ja, ich versuche so lange wie möglich daran nicht zu denken und mir zu konzentrieren auf das, was da jetzt ist.
Das ist durchaus verständlich. Dann einfach weiter an Basketball denken und zumindest mal so ein bisschen im Tunnel zu verschwinden.
Ja,
Ruhl, vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht und wir drücken gerne euch natürlich die Daumen, vor allem am Mittwoch, und dass wir noch eine lange Basketball Champions League mit euch vor der Brust haben und dann auch in die Postseason mit euch eintauchen in der BBL.
Vielen Dank.
So, Ruhl Mors also bei uns im Interview. Ruppi, das war ein gewinnbringendes Interview, wenn man so schön sagt, oder?
Absolut. So wie Bonn momentan in der Bundesliga gewinnt, so gewinnbringend war das auch für uns. Ich habe schon mehrfach mich geäußert, dass ich Ruhl Mors einen total coolen Typen finde, einen guten Trainer finde. An ihm schätze ich so ungemein seine Offenheit und dass er seinen Ehrgeiz auch so direkt kommuniziert und sich nicht kleiner macht, als er ist, sondern sehr offen damit umgeht, was er erreichen möchte, was ja komplett legitim ist.
Ja, und vor allem passt das immer, finde ich, so ins Bild. Du hast manchmal jetzt allgemein einfach Personen, die sich selbst überschätzen oder unterschätzen, wo die Außendarstellung mit der Innendarstellung vielleicht irgendwie nicht ganz so übereinstimmt. Dieses Gefühl habe ich bei Ruhl Mors überhaupt nicht, sondern der ist so ein ganz gerader, straighter Typ, der hat sich den Stand, den er aktuell im deutschen Basketball hat, auch verdient. Mit super Leistungen, gerade für Göttingen, obwohl es ja mit Bamberg so ein bisschen gehapert hat, zu Beginn
von Deutschland. Was aber, glaube ich, nicht an ihm lag.
Exakt, genau. Wo ein schwieriges Arbeitsumfeld einfach herrscht. Das hat man jetzt bei mehreren Coaches danach auch noch gesehen.
Schau dir die Trainer an, die in Bamberg waren, was zum Großteil aus denen im Anschluss geworden ist.
Ja, Hashtag Luca Banki, ne?
Beispielsweise, ja.
Ist nur eines der Beispiele. Naja, bleiben wir bei Ruhl Mors. Also da stimmt das irgendwie für mich überein und deswegen passt das auch. Ich glaube auch, dass du das als Spieler merkst, ob der Coach nur so tut, als hätte er Bock oder ob er wirklich Bock hat. Und Ruhl Mors hat tatsächlich wirklich Bock und der will jetzt mit den Telekom Baskets Bonn hoffentlich dann am Mittwoch auch erfolgreich sein. In Riga übrigens gegen Holon in der Basketball Champions League unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil eben ein israelisches Team daran beteiligt ist. Ich glaube, das Spiel sollte ursprünglich woanders stattfinden und wurde dorthin nur verlegt. Aber ja,
wie ist Holon nicht dauerhaft nach Riga gezogen?
Bitte?
Ist Holon nicht dauerhaft nach Riga gezogen?
Kann auch sein. Vielleicht hatte ich da eine falsche Info.
Das wäre dann nach Promete das zweite ausländische Team, das in Riga zu Hause findet.
Ja, ich dachte erst, dass das Spiel in Serbien irgendwo angesetzt war und dann nach Riga
umgezogen. Kann auch sein.
Aber
kann auch sein.
Wie dem auch sei. Brauchen wir hier nicht groß mutmaßen. Das also Ruhl Mors und die Telekom Baskets Bonn, die wir, wie gesagt, letzte Woche vergessen hatten. Jetzt hatten wir sie groß mit drin. Und damit steigen wir ein in den Two-Minute-Drill, den wir heute auch wieder kurz halten wollen für euch. Und wir starten mit dem Freitagsspiel. Ich würde mal reinstarten, wenn es für euch in Ordnung ist. Ich habe das Spiel nämlich kommentiert. Nö, hast du gesagt. Dann bitte sehr.
Nö, mach mal.
Würzburg gegen Vechta. Würzburg gewinnt mit 12 Punkten Unterschied. Würzburg mit einer exzellenten Defensiv, mit einem exzellenten Defensivspiel, haben ja die beste Defensive der Liga, haben das wieder gezeigt, vor allem in Persona von Javon Bess, der Tommy QC komplett kalt gestellt hat. Es gab da eine Timeout zur Mitte, zweites Viertel. QC hat gerade so ein bisschen Feuer gefangen. Da hat Filipowski gesagt, Bess, du nimmst den und der kriegt keinen Ball mehr. Und Fechter hat den Versuch, zu Offball einzubinden, Tommy QC, hat nicht funktioniert, weil Bess ihn so gut verteidigt hat, dass er kaum einen Ball gesehen hat. Dazu ist Xelias mit 7 Offensiv-Rebounds. Die Würzburger einfach 2 Energielevel über den Jungs aus Fechter und deswegen am Schluss verdient gewonnen. Fechter kühlt so ein bisschen ab, auswärts zumindest. Mal schauen, wie das weitergeht. Hatten ja sehr viele Heimspiele zu Beginn der Saison. Da werfen wir unser Auge drauf. Auf jeden Fall gewinnt Würzburg verdient gegen Fechter.
Da kann man übrigens auch nochmal den Bogen spannen. Javon Bess wurde nämlich von wem in die BBL geholt?
Rulmors.
Richtig.
Ja.
Auch ein spannender Side-Fact bei diesem Spiel. Beide Teams mit der exakt gleichen Field-Goal-Quote. 25 von 64. Der Unterschied lag dann eindeutig an der Freiwurflinie, als die Würzburger nämlich 34 Versuche zugesprochen bekamen, 28 versenkt haben. Fechter 14 Versuche weniger, dementsprechend auch weniger Punkte erzielt. Da lag der Unterschied. 30 gezogene Fouls von Würzburg.
Und kann ich dir auch erklären, das lag nicht daran, dass die Schiedsrichter irgendwie einseitig gepfiffen haben, sondern dass die Würzburger einfach so viel aggressiver waren, gerade in der Bewegung zum Korb, dass es einfach dazu kommen muss, dass du das Ding entweder reinmachst oder gefoult wirst. Das hat mir bei Fechter auch so ein bisschen gefehlt. Übrigens vor den Augen von Gordy Herbert, der mit in der Halle war und Johann Grünloh unter anderem beobachtet hat. Und Gordy Herbert und unser Podcast könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben. Da wird vielleicht auch noch was kommen im Dezember. Und
verschweig mal nicht, wer den auch interviewt hat in der Halbzeit, ne?
Ich meinst du?
Ja.
Ja, gut. Halbzeitinterview. Ist dann halt mal so, dass einem der Weltmeistertrainer vors Mikro läuft. Machen wir weiter mit Göttingen gegen Bamberg. Wer will?
Kann ich gerne übernehmen.
Ja, mach mal.
Göttingen gewinnt. Wichtiger Sieg im Tabellenkeller 92-85, obwohl sie ganz schön ausgereboundet werden von den Bamberg Baskets. Bamberg schnappt sich 10 Rebounds mehr, darunter 14 Offensiv-Rebounds insgesamt. Aber sie haben einfach zu schwache Quoten, vor allem von außen. 5 von 21, 24% von der Dreierlinie. Das ist dann zu wenig. Und wenn der Topscorer mit Zach Copeland auch einen relativ gebrauchten Tag erwischt, nur 3 von 10 wirft, dann langt das nicht gegen eine BG Göttingen, die offensiv wirklich gut im Rhythmus war. Das war ja in den letzten Wochen nicht immer der Fall. Von außen gut geworfen hat, aber auch am Korb gut gescored hat. Wir werden den ein oder anderen Spieler vielleicht auch in der Starting Five wieder hören. Daher ein verdienter Sieg der BG Göttingen und ein ganz wichtiger Sieg im Tabellenkeller.
Und mal wieder unter Beweis gestellt, dass die Bamberg Baskets eine der Wundertüten dieser Liga sind. MBC gegen Hamburg, das waren die Hamburger ja zu Beginn, ja, eigentlich weniger, weil man erwarten konnte, dass es nicht so gut läuft. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht, Ruppi, auch im Spiel gegen den MBC. Warum?
Ja, die Hamburger sind aus meiner Sicht, haben sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Und die muss man für die Play-Ins auf jeden Fall auf die Rechnung jetzt mittlerweile nehmen. Gegen MBC war das nicht mal ein herausragendes Spiel, aber man erinnert sich an den Saisonbeginn, da wäre auch ein herausragendes Spiel mitunter vielleicht gar nicht ausreichend gewesen, um zu gewinnen. Und da waren echt schlechte Spiele dabei. Und das war jetzt, sie haben das zweite Viertel relativ deutlich gewonnen, als sie angefangen haben, ein bisschen zu verteidigen, den MBC nicht ganz so viele Offensiv-Rebounds zu gestatten. Das hat komplett gereicht. Die anderen drei Viertel haben sie verloren, das Spiel aber unter Kontrolle gehalten. Beim MBC muss man dazu sagen, hat natürlich Martin Bräunig gefehlt. Das war schon deutlich spürbar, dass auch dann gerade die Tower Center schalten und weiten konnten, wie sie wollen. Alexander Jever als Topscorer, Wobo, der wieder sehr stark war. Und was ich auch beeindruckend finde bei den Towers, ist die Entwicklung, die Aljamie Durham genommen hat, der zu Saisonbeginn wirklich überfordert wirkte, kopflos schien, als nicht nomineller Point Guard und jetzt so souverän da die Züge in der Hand hält und ganz gekonnt Regie führt. Witzig fand ich, das hatte Ed Kearney in einem das Spiel kommentiert und hat es in einem Moment, hat er glaube ich darauf hingewiesen, dass man jetzt in irgendeiner Hinsicht für den MVP schon abstimmen kann, was das doch gar nicht so ganz mitbekommen, aber anscheinend online über ein Zuschauervoting, was natürlich unsäglich früh ist, nach 10 Spieltagen.
Kann ich gleich was zu sagen?
Okay, dann sagt er mal was dazu, aber in dem Zusammenhang in aus dem Kopf könnte Jimmy Doheim in meinen Top 5 MVP-Ranking nach 10 Spieltagen landen.
Okay. Ja, mit dem MVP-Voting hat es Folgendes auf sich, dass man den Monats-MVP
wählen kann. Ach, den Monats-MVP.
Exakt. Und das Ganze geht entweder, ich glaube, über die BBL-Homepage, aber auch über den QR-Code, der dann da immer wieder eingeblendet wird bei Dein, zweimal pro Spiel. Dann kann man da einfach den QR-Code scannen und dann den Monats-MVP abstimmen während der Spiele. Und wenn du abgestimmt hast, du hast eine Stimme pro Woche, was ich ziemlich cool finde. Und wenn du einmal abgestimmt hast, dann siehst du auch die aktuelle Top 10 der MVP-Kandidaten, die gewählt wurden. Also finde ich
okay, ein dann ziemlich cooles Feature. Das kann ich nachvollziehen, ja, ja.
Da hat sich die BBL wirklich richtig Gedanken gemacht, auch in Interaktion mit den Fans zu kommen. Und finde ich eine richtig geile Neuerung, muss ich wirklich sagen. Ich hatte das auch zweimal angekündigt beim Spiel in Würzburg. Finde ich mega geil, muss ich wirklich sagen. Das hat es damit auf sich.
Dann bin ich da voll dabei.
So, dann gehen wir rüber. Apropos MVP. Da war ja Jivon Jackson zumindest mal ein ganz early Pick, Robert, bei den MVPs. Aber in diesem Spiel gegen Crailsheim schwierig.
Ah, Foul Trouble. Das war der Punkt. 16 Minuten nur für Tübingens Topscorer. 5 Fouls dann raus gewesen. Das ist aber nicht die Geschichte dieses Spiels, sondern wir haben das größte Comeback der bisherigen Saison wahrscheinlich gesehen. Nämlich die Haklo Merlins Crailsheim drehen einen 26-Punkte-Rückstand in heimischer Halle und gewinnen das Ding noch gegen die Tigers Tübingen 87-84. Letztes Viertel 30-14, zwischendurch stand es, glaube ich, 50-76 mal aus Crailsheims Sicht. Also das war schon hauchdünn, dass das hier die nächste Pleite setzt. Aber vielleicht ist das jetzt auch so ein Sieg, der Kräfte freisetzt, weil das war ein Big Game. Tübingen hätte durch einen Sieg auf 4 Siege stellen können und wäre damit 3 Siege plus direkter Vergleich schon vor Crailsheim gewesen. So ist alles jetzt einen Sieg auseinander und alles total eng im Tabellenkeller. Tübingen jetzt auf Platz 13 mit 3 Siegen, die Haklo Merlins immer noch letzter, aber mit 2 Siegen. Das heißt, da haben wir 6 Mannschaften binnen eines Sieges und ja, in der Hinsicht wirklich ein Big Game für die Haklo Merlins. Entscheidender Mann, Maurice Stuckey, der in der Crunch-Time wirklich vorangegangen ist und ultra wichtige Würfe vor allem von außen getroffen hat.
Ja, Jussi Laakso, der wieder so ein bisschen mehr Feuer entfacht hat, der auch dafür den Turnaround gesorgt hat. Brandon Childress mit gutem Spiel, der auch gut spielen musste, weil Leo Westermann verletzt ist. Ich glaube auch noch ein paar Wochen sogar verletzt ist. Also da vor dem Spiel die Vorzeichen nicht besonders gut für die Haklo Merlins. Während des Spiels auch nicht, bis dann eben dieser Turnaround zustande gekommen ist. Für die Tigers Tübingen natürlich maximal bitter, weil sie schon in Rostock so ein Spiel hatten, wo sie eigentlich schon gewonnen haben, das Ding noch aus der Hand gegeben haben. Jetzt in Crailsheim das Gleiche nochmal. Also die könnten schon theoretisch bei 5 Spielen, bei 5 Siegen stehen, was ihnen natürlich im Abstiegskampf enorm helfen würde. Aber sie stehen halt nur bei 3 aktuell und damit auch in dieser unteren ganz engen Gruppe mit dabei. Und damit die Überleitung rüber zu Heidelberg gegen Ludwigsburg. Heidelberg ja auch ganz unten mit dabei, Ruppi.
Ja, weiterhin ganz unten dabei. Jetzt sind sie Vorletzter, hinter die Göttinger zurückgefallen. Mal wieder knapp verloren gegen Ludwigsburg, 72-75. Ich finde, in der Spielweise sieht man schon leichte Verbesserungen. Andererseits das Kernproblem, sie bleiben ihrem Spiel auch treu und werfen wie verrückt von der Dreierlinie drauf. Diesmal treffen sie 4 von 29. Boah, verlieren das Spiel trotzdem nur mit 3 Punkten. Es wird schon relativ deutlich, wo da auch sicherlich die Schwierigkeit liegt. Unterm Korb haben sie tolle Leistung bekommen. Tim Copeland wieder stark. Das ist echt eine Bank-Mikrowelle. Isaiah Wally 21-14, auch ein Monster-Game. Und trotzdem reicht's nicht, weil offenkundig ein guter Guard fehlt. Und diese Guards hat Ludwigsburg auf der gegnerischen Seite gehabt. Auch mit Bui am Ende besonders. Und die Ludwigsburger, dritter Sieg in Folge, sind jetzt auf Platz 4 hochgeklettert, gemeinsam mit Bonn mit einer 7-3-Bilanz, haben die drittbeste BBL-Defense. Die haben sich gut entwickelt in den vergangenen Wochen.
Die haben sich enorm gut entwickelt, ja, bin ich voll bei dir. Auch die hatten so ein Schlüsselerlebnis gegen Stettin in der Champions League, schon weit hinten gelegen und es dann doch noch gedreht und da irgendwie so ein bisschen den Motor gezündet, auch wenn es so ein ein bisschen in Up and Down weiterging, aber Ludwigsburg aktuell auf einem ganz guten Weg. Übrigens, die Academics haben einen guten Guard oder brauchen einen guten Guard, wie du es schon richtig gesagt hast, Rupert, haben sich da ja auch von Mike McGurl getrennt vor wenigen Wochen. Dieser Guard ist jetzt angekommen. Es ist Josh Gray, wurde heute offiziell verkündet, wurde während des Spiels bzw. nach dem Spiel schon im VIP-Bereich, glaube ich, schon gesagt, dass der kommen wird. Josh Gray, Ex-NBA-Spieler bei Real Betis unter anderem gewesen in der ACB. Der kommt jetzt also zu den Heidelbergern und soll das entsprechende Puzzleteil sein, um da auf der Guard-Position nochmal ein bisschen nachzubessern. Ulm gegen Rostock, Robert.
Ja, die vielleicht größte Überraschung des Spieltags. Der deutsche Meister und Tabellenführer unterliegt den Seawolves zu Hause 89-107. Und auch da zeichnet sich so ein bisschen ein Trend ab bei den Ulmern. Die sind ein bisschen schlampig geworden, vor allem defensiv. Da hat ganz oft die Rotation nicht gestimmt, wodurch Rostock immer wieder entweder zu total offenen Würfen oder zu Easy Layups kam. Und das haben die Seawolves wirklich konsequent ausgenutzt, über 40 Minuten, was sich dann auch in diesen 107 Punkten widerspiegelt. Ulm hat es zwar nochmal versucht im Schlussabschnitt, aber dank dieser Lücken und auch dank der Qualität der Seawolves, das sollte man nicht unterschlagen, haben sie immer wieder Lösungen gefunden, Antworten gehabt und damit dieses Spiel auch wirklich verdient gewonnen. Bei den Ulmern bester Mann Karim Jallo, mal wieder, er ist so ein bisschen der konstanteste aktuell im Kader von Anton Gavel. Und bei den Seawolves waren es die alten Bekannten. Derek Alston, Topscorer, Tyler Nelson mit 21 Punkten, extrem wichtigen Treffern von außen. Und das kompletteste Spiel hat wahrscheinlich Eric Lockett abgeliefert, der in vier Kategorien mindestens 5 Punkte, Rebounds, Assists oder Steals erzielt hat, nämlich 18, 7, 5 und 5 aufgelegt hat. Er war so von der Allround-Performance schon eindeutig hervorstehend.
Ja. Bei den Ulmern vielleicht auch das Thema junge Mannschaft, da sind Ups und Downs noch größer. Die Ups waren bisher deutlich überwiegend, sieht man natürlich auch am zweiten Tabellenplatz. Aber mit dieser Niederlage ist dieser zweite Tabellenplatz jetzt der erste Tabellenplatz jetzt futsch, sind also eins runtergerutscht. Rostock war wirklich größte Überraschung auch für mich in der Deutlichkeit. Oldenburg-Chemnitz, Ruppi, das ist dann nicht wirklich so richtig überraschend. Die Oldenburger mit extremen Verletzungssorgen aktuell und deshalb auch nicht mit der nötigen Energie, mit der Pedro Kayes gerne spielen lassen würde.
Nein, ich glaube, da kann man momentan wirklich jede Entschuldigung gelten lassen dafür, dass sie verlieren. Auch wenn sie mit 21 Punkten verlieren, nur 58 Punkte erzielen, das ist die zweitschwächste Offensivleistung dieser Saison, nachdem Heidelberg mal 54 in Würzburg gemacht hat, aber verletzt bei Oldenburg. Alan Pjanic schon langfristig, Brackett Chapman, Max Di Leo, Charles Manning Jr., Dane Williams und Kyle Foster steht nicht mehr im Kader. Das ist eine Mini-Rotation, mit der sie gerade spielen. Dazu noch die Doppelbelastung in der Champions League. Klar, bei Chemnitz hat auch mal wieder Kasa Kajami Keen gefehlt und DeAndre Lansdowne, unser Podcast-Gast der Vorwoche, hat ausgesetzt, weil er im Training im Knie mit einem Mitspieler zusammengerasselt ist als Vorsichtsmaßnahme. Aber ja, das ist eigentlich auch schon vielsagend, dass ein Spieler wie Lansdowne aussetzen kann als Vorsichtsmaßnahme bei einem Auswärtsspiel in Oldenburg, weil du eben davon ausgehen kannst, dann trotzdem den 16. Sieg in Folge einzufahren, da der Gegner so massiv geschwächt ist.
Ja, wir hatten letzte Folge schon gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, die Oldenburger, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. In so einem Halbsatz habe ich das gedroppt. Und ich habe dann direkt mal Nachrichten von besorgten Oldenburg-Fans bekommen, die das System von Pedro Kayes in Frage gestellt haben und alles schwierig auf jeden Fall. Auch der schönen Dank-Thread ist da ein bisschen übergelaufen in Oldenburg. Aber ich glaube, nach wie vor, Oldenburger, ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Ja, was will man denn machen, oder?
Die Spielidee von Pedro Kayas ist dieses Hochenergetische. Und wenn dir dafür die Spieler irgendwann ausgehen, vor allem beispielsweise Max Di Leo, der dafür der Anführer ist, der die Mannschaft mitzieht in diesem Fall, dann kannst du einfach nichts machen. Dazu fehlt dir dann viel Qualität. Es fällt dann vieles auf die zurück, die noch übrig geblieben sind. Mehr Spielzeit, die können dann auch nicht so hochintensiv gehen und schon struggelt dein System so ein bisschen. Dazu hast du natürlich langzeitverletzt die ganze Zeit schon Alen Pjanic, der ebenfalls dieser Energizer ist, der die Mannschaft, die Halle auch anzünden kann. Und wenn dir halt die entsprechenden Bausteine fehlen für deine Art und Weise des Basketballs, dann läuft es mal eine Zeit lang nicht so gut. Aber ich glaube, wenn alle fit sind, dann ist Oldenburg eine der Top 4 oder 5 Mannschaften in der BBL und klarer Halbfinal-Contender für mich. Aber jetzt aktuell sieht es halt nicht so richtig gut aus. Vor allem, weil die Chemnitzer auch über die Energie kommen und dann siehst du da recht schnell recht schlecht aus.
Würde ich zumindest mit dem Halbfinal Contender im weitesten Sinne, ja. Aber man darf nicht außer Acht lassen, dass auch schon in besserer Besetzung verletzungsbedingt die Spiele nicht immer überzeugend waren der EWE Baskets. Und man steht jetzt nach einem Drittel der Saison mit 5 Siegen, 5 Niederlagen auf Rang 10. Und du hast die beiden Euroleague-Teams, du hast starke Bonner, du hast extrem starke Ulmer, du hast ein sehr, sehr gutes Ludwigsburg, du hast Niners Chemnitz an der Tabellenspitze. Also ob da das Halbfinale wirklich gebucht ist in Oldenburg, das würde ich zumindest in Frage stellen.
Ja, gebucht auf gar keinen Fall, aber Contender, dass sie sich da Hoffnung machen können, ins Halbfinale einzuziehen, das würde ich ihnen schon attestieren. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Würzburg oder so, die haben jetzt auch ordentlich gut gespielt, die spielen schön intensive Defense, aber denen würde ich jetzt zum Beispiel nicht zutrauen, ein Halbfinale auch zu erreichen. Bei den Baskets,
ich sehe Oldenburg nicht in den Top 4, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber hast du Ludwigsburg letztes Jahr in den Top 4 gesehen?
Nee, natürlich nicht, aber ich sehe die Leistungsdichte an der Tabellenspitze schon sehr eng beieinander und ich sehe sie ein Stück weit drüber über dem Level, das ich den Oldenburgern zutraue.
Ja, bin ich anderer Meinung, weil ich wenn die voll besetzt sind und sich in diesem System von Kajas gefunden haben, glaube ich, dass die jeder Mannschaft auch in der Serie gefährlich werden können. Außer wenn die Euroleague-Teams auf Euroleague-Level spielen, wie jetzt die Bayern beispielsweise gegen Bologna. Auf dem Level ist Bayern nicht zu stoppen, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber Oldenburg gegen Ludwigsburg beispielsweise oder Oldenburg dann in der Serie gegen Chemnitz, beide voll besetzt, da sehe ich durchaus die Möglichkeiten für Oldenburg in ein Halbfinale einzuziehen. Naja, zwei verschiedene Meinungen dazu. Auch richtig gut und können wir dann da über die nächsten Monate mal auf die Probe stellen, wer da mit seiner Vermutung richtiger lag. Braunschweig gegen Bonn haben wir schon besprochen und jetzt checken wir aber das nochmal ganz genau durch. Ich glaube, wir haben über alle Spiele gesprochen, richtig?
Eins ist ja ausgefallen.
Richtig.
Womit wir bei unserer neuen Kategorie wären, beziehungsweise bei der nächsten Kategorie, das Spiel, das ausgefallen ist, genau. Das hatten wir ja im Tipico-Tipp der Woche. Deswegen nämlich Bayern München zu Gast bei Alba Berlin.
Tauchen wir da mal ein. Hier ist für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Also der Tipico-Tipp der Woche, den wir aufgegeben haben, der ist leider nicht zustande gekommen, weil eben das Spiel ausgefallen ist. Die Münchner eingeschneit mit zu großen Problemen in der Anreise nach Berlin. Finde ich völlig okay, dass man dann so ein Spiel absagt, dass man da nicht in die Gefahr geht, dass da irgendwem irgendwas passiert oder auch irgendwie unzumutbar 20 Stunden im Bus zu sitzen wegen Stau oder weiß ich nicht was. Ich glaube, die Berliner sind auch ganz froh, dass sie das Spiel nicht spielen mussten in dieser Euroleague-Doppelwoche inklusive Pokal, der jetzt kommt und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat beiden gut getan, dass sie da nicht spielen mussten. Der Tipico-Tipp der Woche ist damit weder in Erfüllung gegangen, noch konnten wir ihn irgendwie noch retten oder in was anderes packen. Das hatten wir ja hier besprochen, dass wir das Spiel machen. Und damit fällt der für die vergangene Woche flach und auch für die nächste Woche fällt er flach. Denn Wettquoten gibt es dann erst ab dem Pokal-Halbfinale. Entsprechend sind wir dann für euch in der nächsten Woche dann mit dem nächsten BBL-Spiel wieder hier mit dabei, mit dem Tipico-Tipp der Woche. Das war's also mit diesem kleinen Werbeblock in diesem Fall.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Das ist also der Tipico-Tipp der Woche. Dann kommen wir jetzt rüber zur Starting Five und hier ist für euch deshalb
die Big Starting Five.
Also Ruppi, leg mal los heute. Wen hast du?
Ich habe als Point Guard DeAndre Burns endlich mal richtig gut gespielt für die Göttinger. Sie zum Sieg geführt. 23 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists. Ihm zur Seite steht als Shooting Guard ein seit Wochen überragender Wesley van Beek von seit Wochen überragenden Niners Chemnitz. 28 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists. Dann als Small Forward einer meiner Lieblingsspieler der BBL, Eric Lockett. 18 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals. Wir hatten es schon. wird begleitet von einem Mannschaftskameraden, der auch eine klasse Saison wieder spielt, Derek Elston Jr., 24 Punkte, 4 Rebounds. Und auf Center haben wir nochmal einen Göttinger, nämlich Kalle Sillins, 25-10 legt er auf und der Garant für den Sieg nach zuvor 7 Niederlagen in Serie.
Okay.
Zweimal Göttingen, zweimal Rostock, einmal Chemnitz.
Die Gewinner des Spieltags, also zusammengefasst in der Starting Five. Das also zu dem Thema und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rüber und zwar ist für euch gleich das Big Spotlight mit am Start mit Sebastian Gleim. Ihr kennt ihn noch als Trainer bei den Hakro Merlins Crailsheim oder auch bei den Fraport Skyliners und als Co-Trainer natürlich bei der Basketball-WM. Und ab der kommenden Saison in Neuseeland, die ein bisschen dauert, wird er euch gleich im Interview erklären, da werden wir ihn auch dort an der Seitenlinie sehen. Warum er sich für Neuseeland entschieden hat, was er davon erwartet, wie die Zusammenarbeit mit Gordy Herbert aussieht und ob er sich erhofft hat, Euroleague Co-Trainer zu werden bei Asvel Villeurbanne Lyon. Das hört ihr jetzt, wie es für euch.
Das Big Spotlight.
Big Spotlight und bei uns ist jetzt Sebastian Gleim, Weltmeister, Co-Trainer, Ex-Trainer der Hakro Merlins Crailsheim, Ex-Trainer von den Fraport Skyliners und so weiter und so fort. Grüß dich erstmal, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle.
Ja, Sebastian, für dich geht jetzt ein neues Abenteuer los. Das alte ist gerade erst beendet mit der Weltmeisterschaft. Wir wollen natürlich über alles mit dir sprechen, aber wir wollen natürlich erstmal über deinen nächsten Schritt sprechen. Also machen wir das von vorne nach hinten. Für dich geht's nach Neuseeland. Warum dieser Schritt nach Neuseeland?
Ja, ich erstmal, weil es ein Interesse gab. Wir haben als Familie uns so die Timeline gesetzt, dass wir bis 2025 sehr, sehr offen sind für verschiedene Abenteuer. Das wird ein großes Abenteuer. Und weil da unser Sohn in die Schule kommen wird und wir dann eben vor einer Entscheidung stehen, wo das sein wird. Und dann kam aus dem Netzwerk ein Interesse und ja, Gespräche, mehrere Interviews. Und dann haben wir uns dafür entschieden als Familie, ja, diese einmalige Chance anzunehmen und ja, eine Situation zu schaffen, in der wir sowohl in Deutschland leben, aber dann in Neuseeland arbeiten und dann mit der ganzen Familie in Neuseeland leben, anzupacken und freuen uns riesig drauf und sind natürlich super aufgeregt und fiebern jetzt auf den Start in Neuseeland hin.
Ja, das ist ja, du hast eben angesprochen, so ein bisschen aus dem Netzwerk gekommen. Neuseeland ist nicht der naheliegendste Standort für einen deutschen Trainer. Ich hatte irgendwie gehört, dass der Ex-Coach des Vereins ein Bekannter von dir ist und das darüber zustande gekommen ist. Aber vielleicht kannst du es ja nochmal genauer ausführen, wieso du jetzt künftig Trainer in Neuseeland bist.
Es war tatsächlich noch jemand anderes aus dem Netzwerk, der mich angesprochen hat, dass der Verein in Neuseeland gerne einen europäischen Trainer einstellen würde. Ich glaube, meine Info ist sogar, dass noch nie ein europäischen Headcoach in der neuseeländischen Liga gewesen ist. Ich glaube, Assistant Coaches, aber keine Headcoaches. Und dann haben wir uns, wie gesagt, unterhalten, mehrere Interviews geführt und der Vorgänger, der Headcoach, er war mal Assistant Coach in Chemnitz und daher kennen wir uns. Das war ein sehr guter Kontakt und wir haben eben gesprochen über die Möglichkeit. Er hat mir das geschildert, wie es da in etwa ist und wir haben jetzt auch im Übergang Kontakte. Er arbeitet parallel noch für die Breakers, das beste Team in Neuseeland, die in Australien spielen.
Mit Parker und, Jackson Cartwright, ne?
Richtig, er ist der Point Guard, Finn Delaney spielt dort, also ein paar bekannte Gesichter aus der BBL. Und genau, und so kam eins zum anderen. Und ja, vor knapp 10 Tagen dann die Unterschrift. Und jetzt sind wir eben in Kontakt mit allen dort vor Ort online, und auch mit dem meinem Vorgänger.
Du wirst dort schon als neuer Head Coach auf jeden Fall auf der Wikipedia-Seite von den Franklin Bulls geführt. Soweit sind die auf jeden Fall schon mal, das ist gut. Wie ist die Liga und wie ist dein Team dort einzuschätzen? Ich glaube, hauptsächlich neuseeländische Spieler, ein paar amerikanische noch dabei, aber hauptsächlich neuseeländische Spieler. Hast du da irgendwie schon einen Überblick, wie die Liga aussieht, wie dein Team aussehen wird?
Ja, also ich übernehme die Franklin Bulls. Die Franklin Bulls sind ein Team, was es erst seit 4 Jahren gibt, also ein junges Team. Die Liga wächst, es kommt jetzt ein neues Team dazu, also es werden 13 Teams sein. Und die Voraussetzungen sind andere als jetzt in gewohnten Situationen. Das heißt, jedes Team hat das gleiche Salary Cap, also wie in der NBA. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ein Team das Fünffache an Geld hat oder mehr, sondern alle haben das Gleiche, maximal. Es gibt auch Teams, die unter dem Salary Cap bleiben. Und jetzt ist seit 10 Tagen die, oder sagen wir 10 bis 14 Tagen ist die Free Agency geöffnet, dass man Spieler überhaupt verpflichten darf. Und jetzt fighten alle Teams um die neuseeländischen Spieler, die sich halt auf die Teams aufteilen. Das sind zum Teil Spieler der Tall Blacks, also der Nationalmannschaft. Das sind aber auch Spieler, die nebenbei auch noch was anderes machen. Und es sind Spieler, die aus den jüngeren Generationen nachkommen und eben ihre Spots in den Teams suchen. Das sind so die 3 Kategorien, die es gibt. Und dann gibt es natürlich Imports. Insgesamt darf jedes Team maximal 3 Imports im Team haben. Die Spieler kommen aus Australien, aus den USA, zum Teil Europäer. Zum Beispiel Xavier Cooks war in der Liga, der bekannt aus der BBL ist. Der erste Australier wurde jetzt verpflichtet mit Mitch McCarron, ein sehr guter Spieler, ist Starter in der australischen Liga für ein Team. Also das Niveau ist sehr, sehr gemischt. Die Roster sind deutlich kleiner, also man spielt eher mit 7, 8 Spielern, weil das Salary Cap eben vorhanden ist und und es sind auch weniger Spiele. Man spielt 24 Spiele und es gibt nur 3 Playoff-Spiele, also 3 K.O.-Spiele bis zu dem Finale. Ja, das ist so mal die ganz grobe Zusammenfassung.
Von wann bis wann läuft die Saison?
Genau, das Timing der Liga ist natürlich auch ein ganz spezielles aus unserer Sicht heraus. Die australische Liga läuft jetzt, wo auch die Breakers spielen. Das ist ein Partnerteam der Bulls. Das heißt, Spieler, die jetzt in Australien für die Breakers spielen, werden dann auch in meinem Team sein, weil die wird dann danach laufen. Also die Breakers spielen bis Februar, März und wir starten im Februar, März die Vorbereitung und haben dann Ende März unser erstes Spiel und das Finale ist am 21. Juli dieses Jahr. Ja.
Okay, das ist tatsächlich etwas speziell.
Genau.
Was macht für dich den Reiz aus? Ist es so dieses Work and Travel, solange ich es noch kann, weil mein Kind noch nicht in die Schule geht? Ist es was Neues lernen? Ist es einfach mal aus der Komfortzone rausgehen? Wo ist da dein Hauptantriebsfaktor?
Also ich habe immer in meinem Leben nach Chancen und nach Reiz entschieden. Und die Situation bedingt sich eben durch die Familiensituation, dass es jetzt eben möglich ist. Aber der Reiz ist einfach riesig. Der Reiz ist riesig, in etwas Spannendes zu gehen, was unbekannt ist für mich, neue Dinge zu lernen, mich weiterzuentwickeln und das auch gemeinsam mit meiner Familie erleben zu dürfen in einem, ich war noch nie da, aber ich hatte immer den Wunsch, mal dort zu sein, eigentlich eher so für einen längeren Urlaub, aber jetzt wird noch viel intensiver, weil ich dann tatsächlich in dem Land arbeite und mit meiner Familie dort verbringe, die Kinder dort ins System kommen, das heißt Kindergarten, Prime School, meine Frau dort vor Ort ist und. Also der Reiz und die Chance die ich daran gesehen habe und wir als Familie war einfach so riesig, so groß, dass ich da ja keine Sekunde überlegt habe, dass ich das gerne machen möchte. Keine Sekunde, das heißt, vielleicht nicht ganz, weil es gab natürlich einige Dinge zu klären, aus vor allem aus privaten Dingen, zum Beispiel Kindergarten und so weiter. Weil in Deutschland ist natürlich deutlich, es ist sehr, sehr schwierig, Kindergartenplätze zu bekommen. Und da ist es sehr, sehr einfach und unkompliziert. Und all diese Dinge mussten wir erstmal herausfinden und betrachten und dann die Entscheidung treffen. Das hat schon eine Zeit gedauert. Aber jetzt so rein aus meiner Perspektive als Coach und etwas Neues zu erleben, und etwas so Spannendes, war für mich klar, dass ich das machen möchte.
Das hat für dich aber so dieses klare Verfallsdatum 2025, bis dein Sohn in die Schule kommt und dann wollte er nach Deutschland oder Europa zurück?
Nee, wir haben es immer so gesagt, dass wir es dann neu bewerten. Hm. Ich hab einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Und man weiß nie, was passiert. Wie gesagt, der Verein ist ein Partner der Breakers, die zu einer Zeit trainieren, spielen, in der ich mit meinem Team, mit den Bulls, nicht aktiv bin, sondern der Plan ist, dass ich den Bulls helfe, in der Zeit im strukturellen Bereich, in Vereinsstrukturen und. Aber man weiß nie, was sich entwickelt. Deswegen erstmal völlig, völlig offen und 2025 werden wir das neu bewerten, was dann der nächste beste Schritt für unsere Familie ist.
Hast du Angst oder hast du auch mit dem Gedanken gespielt, dass du hier in Deutschland, in Europa von der Bildfläche verschwinden könntest? Es gibt ja da so ein paar Beispiele, Sebastian Machowski beispielsweise, der lange in Deutschland Trainer war, dann nach China gegangen ist und seitdem ja so einfach selbst für Insider schwer zu greifen ist, wo der gerade arbeitet, was der eigentlich gerade macht. Hast du da auch einen Gedanken dran gehabt, dass dir das passieren könnte so?
Nee, weil ich den Reiz und die Chance im Vordergrund stehen sehe. Ich arbeite seit über 20 Jahren im deutschen Basketball auf verschiedensten Ebenen. Ich bin grundsätzlich immer offen für Projekte, interessante und spannende Aufgaben und jeder, der mich kennt und der gerne mit mir zusammenarbeiten möchte, wird das auch 2025 oder 26 oder 27 wollen. Da bin ich auch fest von überzeugt. So, und jetzt aber war das für mich die beste Entscheidung und ich wollte da jetzt auch nicht mehr warten oder pokern, ob vielleicht irgendwie was anderes kommt, sondern es geht ja um die richtige Entscheidung in dem Moment und nicht um Entscheidungen, die vielleicht kommen könnte. Es hätte passieren können oder es war kurz davor, dass ich ein paar Wochen davor nach Lyon umziehe mit Gordon Herbert. So, das hat nicht geklappt. Jetzt ist es Neuseeland geworden. Deswegen bewerte ich das nicht so, sondern beziehe das darauf, was für uns richtig ist als Familie und was den größten Reiz auslöst.
Was du gerade ansprichst mit Gordon Herbert und Lyon, was ja eine wirklich valide Option war, was zeichnet denn für dich so die Zusammenarbeit mit Gordy aus, dass es auch bei der WM so erfolgreich funktioniert hat und ihr beide jetzt auch ein Duo geworden wärt in Frankreich?
Ja, Gordy ist ein exzellenter Coach, er ist ein phänomenaler Leader, er ist eine Persönlichkeit, er hat einfach schon wirklich enorm viel Erfahrung auf höchstem Level, die Spieler blicken zu ihm auf, wir Coaches, er ist einfach ein wichtiger Mann für viele, viele Spieler, für mich als Trainer. Ist ja einer der engsten Vertrauten. Ich habe mit ihm auch über Neuseeland gesprochen und. Ich denke, wir kennen uns einfach gut. Wir haben in Frankfurt lange zusammengearbeitet, auch als Trio mit Klaus. Das ist sehr vertraut, das ist eingespielt. Und jetzt hat sich natürlich auch nochmal weiterentwickelt. Ja, Gordy ist nochmal in Situationen nach Frankfurt gewesen. Ich war Head Coach in der Bundesliga, habe einfach mich darüber auch weiterentwickelt, um ihn auch noch mehr zu unterstützen, als ich es früher konnte, im taktischen Bereich und. Aber insgesamt jetzt bei der Weltmeisterschaft war einfach der größte Faktor diese Geschlossenheit, diese Gemeinsamkeit, diese unglaubliche Qualität, die wir mit den Spielern hatten, aber auch im Staff. Also wir hatten ja mit Klaus, mit mir, mit Brad, mit Jens, mit Arne, mit Heike und allen Physios, Ärzten und um das Team herum, dann noch mit individuellen Förderern aus der NBA, mit Lindsay, mit Keith. Wir hatten einfach so viele dabei, die das so professionell gestaltet haben. Das war einfach unschlagbar. Und das war es auch am Ende.
Offenkundig.
Offenkundig, genau, ganz genau. War es unschlagbar. Kannst du deine Aufgabe in diesem Co-Trainer-Team oder als Co-Trainer so ein bisschen umreißen? Weil ich glaube, die Aufgaben von Co-Trainer unterscheiden sich ja doch sehr deutlich. Bei den einen macht der Co-Trainer das Haupttraining, bei den anderen ist er ein besserer Videocutter, der die Szenen zurechtlegt. Wie sah deine Aufgabe in der Nationalmannschaft unter Gordy Herbert aus?
Na, für mich war es natürlich erstmal so, dass ich in einen Coaching-Staff dazugekommen bin, der schon die Eurobasket gecoacht hat. Das heißt, meine Rolle war erstmal neu zu beschreiben, aber Gordy kennt mich, er weiß, auf was er sich bei mir verlassen kann und was ich mit ins Team einbringe. Nichtsdestotrotz war es so, dass natürlich Klaus und Brad da die meiste Erfahrung mit dem Team hatten. Ich habe mich am Anfang viel um die einzelnen Spieler gekümmert, um Extrawürfe, Extra-Workouts, um Kleinigkeiten und so. Mehr es zu der Vorbereitung und zum Turnier kam, haben wir uns eben aufgeteilt auf die Analysen, die wir gemacht haben. Das heißt, mal als Beispiel, in der Vorrunde hat jeder Coach ein Team vorbereitet. Bei mir war es Finnland, mit allen drei Kategorien, also Offense, Defense und Personnel. Und wenn es dann in die K.O.-Spiele gegangen ist, hatten wir nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir haben uns dann aufgeteilt in Offense, Defense und Personnel, je nachdem, wo wir uns am sichersten und am meistwissendsten gefühlt haben. Klaus hat in der Regel eigentlich immer die Offense des Gegners gemacht, weil Klaus und Gordy sind da extrem eingespielt, dass wir wissen, wie wir was verteidigen, bestimmte Plays, Einwürfe und. Und dann haben Brad und ich uns eigentlich aufgeteilt, dass ich eher die Teams aus Europa, die ich halt besser kenne und er zum Beispiel die USA mit Personnel vorbereitet hat, weil er sie aus der NBA besser kennt. Also wir haben es einfach versucht, so einfach, praktisch, logisch wie möglich zu machen. Ja, und ansonsten waren alle im Staff bereit, ja, alles zu machen, egal welche Aufgaben es sind. Da fallen einfach viele, viele Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel ein Videoschnitt für einen einzelnen Spieler, ein Highlight-Video, Gespräche, aber auch unsere Meetings, die vorbereitet werden müssen mit Ideen und. Also wir haben unglaublich viele Gespräche da geführt, wie wir Dinge entscheiden zusammen und versucht Gordy so gut wie möglich zu unterstützen, dass er eben sich wohlfühlt mit der nächsten wichtigen Entscheidung und ihn dabei einfach unterstützt.
Ist es eigentlich schwierig, wenn man, wie du jetzt eine Zeit lang Head Coach war, so ins zweite Glied als Co-Trainer zurückzugehen?
Überhaupt nicht. Also ich habe in meinem Leben, ich war Mini-Trainer, ich habe Schul-AGs gemacht, ich habe Schulprogramme gefördert, ich habe U14-Teams trainiert, U12, ich war Co-Trainer, ich war Pro-B-Coach. Also ich habe im Prinzip eigentlich alle Stufen durchlaufen in meinem Leben und ich habe es sehr, sehr genossen, einfach auf diesem Niveau arbeiten zu dürfen. Bin einfach sehr dankbar, dabei gewesen zu sein. Und wenn man auf so einem hohen Niveau Co-Trainer ist, dann kann man das schon sehr mit einer Headcoach-Situation von der Verantwortung, von der Qualität der Arbeit auf einem anderen Level vergleichen. Also klar, man trifft nicht die Endentscheidung und man coacht nicht an der Seitenlinie direkt, immer als Entscheider, aber ich habe es einfach sehr, sehr genossen, dabei zu sein und fand es überhaupt nicht schwierig, weil das für mich eine bekannte Rolle ist und deswegen war ich auch bereit, mit Gordon Herbert nach Lyon zu gehen, weil das genauso eine hohe Qualität ist und hohes Level. So, ja, es muss einfach spannend sein, es muss einfach reizen und das ist für mich, das steht für mich nicht im Vordergrund.
Um das Thema Nationalmannschaft vielleicht noch abzuhaken, heißt dann auch, du kannst neben deinem Engagement für die Franklin Bulls auch im Sommer dann für die Nationalmannschaft weiter aktiv sein. Habe ich das richtig verstanden, oder?
In der Theorie ja. Also die Bulls und auch das Land sind sehr Nationalmannschaftsbefürworter. Also die All Blacks als Rugby-Team sind natürlich das Aushängeschild. Die Tall Blacks, das sind die Basketballer, die sind extrem wichtig. Und genauso das gilt auch für mich. Also das ist alles vertraglich geklärt. Ob das vom Timing her passt, das muss der Verband und Gordy entscheiden. Sie wissen, dass ich bereitstehe und dass ich sofort dabei wäre. Aber am Ende müssen wir mal schauen, ob das Beste für die Olympischen Spiele in Paris ist, für Gordy und das Team. Sie wissen aber, dass ich bereit bin.
Vielleicht nochmal einen Blick in die Bundesliga, bevor wir dich in Ruhe deinen Koffer nach Neuseeland packen lassen. Du warst lange Jahre so ein bisschen das Aushängeschild eines deutschen oder eines jungen deutschen Trainers, oder vielleicht schon nur eines deutschen Trainers, weil du so mehr oder weniger der Einzige warst. Wie siehst du denn die Situation jetzt um die deutschen Trainer in der BBL?
Das ist eine Frage, die mir natürlich schon sehr, sehr oft gestellt wurde und die ich mir ehrlich gesagt für mich selber nie irgendwie so richtig beantworten wollte, weil am Ende habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich welchen Pass ich habe oder welche Angehörigkeit, weil für mich ging es immer um Basketball und dass ich dass ich Spielern dabei helfe, Vereinen dabei helfe, Teams dabei helfe, besser zu werden, ihre Ziele zu erreichen. Und ob ich jetzt gegen einen coache, der aus Deutschland kommt oder aus einem anderen Land, war für mich immer total unwichtig. Also es ging mir immer um den Trainer, dass ich auch weiß, okay, der Trainer hat die und die Tendenzen, das ist sein Spielstil, das ist seine Verteidigung, das ist seine Offense. Und. Also ich habe das immer aus diesem Blickwinkel gesehen. Und ich habe das auch nicht so gesehen, dass ich einen Vorteil haben müsste, weil ich in Deutschland coache und Deutscher bin. So, also das widerspricht völlig dem, was ich, wie ich das sehe. Also jeder muss sich am Ende erstmal versuchen durchzusetzen, ohne einen Vorteil zu haben. Mhm. So, was ich dennoch aber denke, ist, dass in Deutschland es viele gute Trainer gibt, viele Trainer, die sehr, sehr viel investieren und besser werden wollen. Ich glaube, es werden immer mehr. Und ich denke oder ich hoffe, dass sich daraus in der Zukunft noch eine größere Community bildet, die sich gemeinsam unterstützt, die gemeinsam Wege findet, um Spieler besser auszubilden, den bestmöglichen Basketball in Deutschland zu spielen. Und es gibt nun mal einfach keine Regeln und keine klare Plattform, wo jetzt Coaches gefördert werden. Also die Regel, dass ein Assistant Coach zum Beispiel Deutscher sein muss und. Die gibt's halt einfach nicht. Und solange es die nicht gibt, brauchen wir da auch nicht drüber sprechen. Ob es die geben sollte, kann ich auch nicht genau sagen. Ich glaube, es müsste vielmehr das Verständnis dafür entwickelt werden, was es bedeutet, Coach zu sein. Was bedeutet es, sich da reinzuentwickeln? Was bedeutet es, wie viel da rein zu investieren, um es zu schaffen, um Chancen zu bekommen, um auch Spielern was vermitteln zu können? Ja, das ist eine Sache, die mir bewusst geworden ist vor einigen Jahren. Du als Trainer, du musst ja dem Spieler auch was vermitteln können. Ja, ist ja nicht so, dass der Spieler ins Training kommt und möchte einfach Basketball spielen, sondern er will etwas vermittelt haben und besser werden. Und all diese Punkte müssten sich gemeinsam wiederfinden und das Coachbild, das Trainerbild einfach noch verbessern und stärken. Ich glaube trotzdem, dass es viel mehr deutsche Coaches gibt, die eine Chance verdient haben und die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ich denke, dass sich vieles stark verbessert hat. Ich habe 2011 mit Harald Stein die Chance gehabt, in den Jugendnationalmannschaften zu arbeiten bis 2017. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Vereinsstrukturen von damals und jetzt, ist einfach riesige Sprünge entstanden, die es einfach besser machen, einfacher machen, zielgerichteter machen, zu arbeiten. Deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass es da noch viel mehr Potenzial gibt im Bereich Coaches, Trainer, das nochmal auf ein noch neueres Level zu bekommen. Ja, und in der Bundesliga zu arbeiten ist generell nicht einfach. Das sind begrenzte Arbeitsplätze und Chancen. Und es gibt auch in Deutschland viele etablierte Trainer, die lange in der Liga sind und sein werden, auch berechtigterweise. Und man muss eben einfach dann besser als ein anderer sein. Ja? Und das ist die Competition, die sich da halt daraus ergibt.
Ganz interessant. Ich habe mir gerade immer wieder Fragen gestellt während deiner Antwort und du hast sie dann direkt in der Folge beantwortet.
Gedanken lesen kann ich auch.
Ja, genau. Ich glaube, in der Frage von Rupert ging es nämlich eher darum, was im deutschen Coaching-System oder ja in der Coaching-Ausbildung besser laufen muss, dass es da einfach mehr gibt, ganz unabhängig vom Pass natürlich. Selbstverständlich, Mladen Drencic beispielsweise ist jetzt auf dem Pass auch kein Deutscher, glaube ich zumindest immer noch, aber der hat die komplette Basketballschule des Trainers in Deutschland durchlaufen. Also von daher braucht man da nicht über den Pass reden, sondern eher, wie kann ich mich in Deutschland durchsetzen oder wie kann das System durchlässiger werden, um auch an der Spitze das Vertrauen zu schaffen und dann nicht irgendwie Amis mit renommiertem Namen zu holen, sondern auch jungen Menschen da einfach die Möglichkeit zu geben. Und ich glaube, dadurch, dass es eben diese Ausbildung, diese klassische Ausbildung zum Trainer nicht gibt, ist es unfassbar schwer, da den richtigen Weg zu finden. Ich kenne das so ein bisschen, zumindest aus meinem Berufszweig als Kommentator, ist es ganz genauso. Du musst dich da irgendwie durchwursteln und dann immer besser werden für dich selber, um dann irgendwann auf diesem Level zu sein. Aber ich glaube, genau an dem Punkt hat Basketball Deutschland noch einen riesen Weg vor sich, um da einfach diesen Weg vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, ein bisschen deutlicher zu beschreiben und dieses Vertrauen auch in den Medien, das muss man auch so sagen, viel größer zu machen und zu sagen, Mensch, da ist ein junger Deutscher und der wird es bestimmt auch schaffen. Da muss jetzt nicht irgendwie ein Ami mit 10 Jahren oder 50 Jahren Erfahrung kommen, keine Ahnung, sondern das schafft auch der. Ich meine, zum Beispiel Fabian Strauß in Dresden aktuell, bestes Beispiel, der sich da herausragend entwickelt und einen Pro-A-Ligisten baut, der in Richtung Playoffs immer wieder unterwegs ist, auch im Pokal gut war. Also ich glaube, das braucht es eher in Basketball-Deutschland, dass man da diesen Weg aufzeigt. Und du hast ja gesagt, es ist schon besser geworden, aber ich glaube, es ist nach wie vor, als Coach musst du quasi alles aufgeben in deinem Leben, also Privatleben, Freunde, Familie, alles, um irgendwie an diesen Punkt überhaupt kommen zu können, mit dieser riesen Unsicherheit, die du in der Bundesliga ja beschrieben hast, dass du eigentlich am übernächsten Spieltag schon wieder raus sein könntest, oder?
Ja, die Basketballwelt ist klein. Fabian Strauß war Spieler bei mir in Wedel und wir haben gegen Lahn Drenic in Oldenburg gespielt. Also die Welt ist klein. Genau, also gleich mal anders ausgeholt. Das System in Deutschland ist ja grundsätzlich das, dass man eine Lizenz erwirbt. Also es gibt ja von unten nach oben Lizenzen. Und dann gibt es ja mittlerweile die Möglichkeiten, in der Bundesliga mit der BBL zusammen eine Trainerausbildung zu machen, die ich auch jahrelang unterstützt habe. Da ist ja der Matthias Sonnenschein federführend Ansprechpartner und ich finde es großartig, was da in die Wege geleitet wurde. Ich selber habe an der Trainerakademie studiert. Ich habe in Köln meinen Diplomtrainer absolviert, so wie auch viele andere deutsche Coaches. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeiten, sich über verschiedene andere Studiengänge sich weiterzuentwickeln, was ich auch gemacht habe. Und das System ist eben anders als in den USA zum Beispiel. In den USA arbeitet man an der Highschool, am College, dann ist man dritter Assistenztrainer, wird man zweiter Assistenztrainer, erster und dann kommt man durch diese praktische Erfahrung eben immer einen Schritt nach vorne und dann kriegt man die Chance als Headcoach und so weiter. Ich glaube auch, dass das, was du gesagt hast, man muss viel aufgeben, ein Faktor ist. Mhm. Also die Familie sollte man nicht aufgeben. Ich glaube, sie hat es eben auch erwähnt. Ja. Also es gibt viele Sachen, die man aufgeben muss. Das ist richtig. Ich habe immer alles hinten angestellt, aber nie die Familie und auch nicht meine Gesundheit. Aber man muss schon ziemlich viel opfern. Das habe ich jetzt gemerkt in der Phase, als ich vor der WM, als ich mehr Zeit hatte für die Familie und auf einmal kann man mal zum Geburtstag gehen von irgendeinem Kumpel oder so. Ist einfach anders. Das konnte ich ganz, ganz viele Jahre gar nicht, weil es überhaupt nicht gepasst hat mit den Spielplänen und mit den Trainingseinheiten, mit den Prioritäten. Und dann kommt natürlich auch eine gewisse finanzielle Rahmen dazu.
Exakt, ja.
Ich habe, bis zu der Situation, dass ich in Frankfurt unterschrieben habe, habe ich wirklich echt gefightet. Ja, also ich habe, als ich in Wedel war, habe ich 5 Jahre lang noch nebenbei im Krankenhaus gearbeitet, damit die Kohle stimmt und. Also das ist einfach kein einfacher Weg und da gibt es natürlich in Deutschland auch einfach die Möglichkeit, viele andere Wege einzuschlagen und zu sagen, okay, ich entscheide mich für mehr Stabilität, für mehr Sicherheit, für einen Weg, der mehr vorgezeichnet ist. Und bei mir war es eben so, dass ich mich anders entschieden habe und nicht locker gelassen habe und immer weiter meinen Weg gegangen bin und versucht habe zu gehen. Deswegen, das heißt nicht, dass das andere so machen müssen. Ich kann auch verstehen, wenn es andere nicht machen. Aber ich glaube, das ist die andere Seite der Medaille. Man muss eben vieles hinter sich lassen, viel versuchen, hart arbeiten und Glück haben, Timing haben, das richtige Timing. Ich hatte immer auch ein bisschen Glück im Timing. Ja, als ich in Wedel Assistenztrainer war, hat mich Harald Stein, den ich von früher kenne, aus Hessen angesprochen, ob ich Assistent werden will und in der Nationalmannschaft. Es gehört auch ein bisschen Timing dazu und das meine ich mit Community. Es muss einfach Förderer für andere geben. Ja, also es muss andere Coaches geben, die andere Coaches mit weiterentwickeln, an sie glauben, investieren, ihnen helfen, wie Art Generation, ja. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass um mich herum mit Harald Stein, mit Gordon Herbert, mit Klaus Perwas, mit Henry Grödel, viele um mich herum waren, die mich gefördert haben. Und das versuche ich jetzt auch für andere Coaches zu sein oder für Vereine. Habe jetzt im Kleinen letzte Woche mit meinem Heimatverein einen Förderverein gegründet und so weiter, um dort wieder ein bisschen mehr zu machen und sie zu beraten, Coaches zu helfen, Kindern zu helfen, dort in meinem Heimatverein in Bad Hersfeld. Ja, ich glaube, das ist so was ich sehe, was noch viel wichtiger ist.
Ja, das war genau das, was ich auch gemeint habe. Gerade auch dieser finanzielle Aspekt, wenn du irgendjemandem dann erzählst, dass du mit, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30 irgendwie 3 Nebenjobs haben musst, dass du irgendwie Trainer sein kannst, was eigentlich deine eigentliche Passion ist, dann ist es halt, glaube ich, für viele ein abschreckendes Beispiel, die vielleicht gute Trainer geworden wären, um dann da diesen Job auch anzunehmen. Vielleicht auch eine ganz gute Überleitung an der Stelle, Ruppi, weil als du in Crailsheim warst, Sebastian, war es ja so, da warst du vom einen auf den anderen Tag, aus unserer Sicht zumindest, kein Headcoach mehr. Also da war genau diese Sicherheit weg. Klar, du hattest noch Vertrag und so, keine Frage, aber dir ist die Verantwortung quasi genommen worden. Was war da der Faktor? Was war da das Problem am Schluss? Das wurde nie wirklich öffentlich besprochen.
Gut, ist jetzt auch kein Thema, was ich jetzt hier irgendwie besprechen will, weil es gibt einfach da auch am Ende keine Antwort sozusagen. Ich möchte mich an die tollen Zeiten in Crailsheim erinnern, die wir hatten. Wir hatten ein unglaubliches Jahr mit TJ, mit Harris, mit Lewis, mit Richmond, mit Mo, Fabi, Bogdan und alle, die dabei waren. Wir hatten eine sensationelle Saison. Wir haben uns bis ins Pokalfinale gespielt, was ich nie vergessen werde in meinem Leben. Die Community dort ist extrem stark, emotional. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit zusammen. Da auch nochmal großen Dank an alle Fans, die uns damals so toll unterstützt haben. Und und das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe, die Verantwortung nicht mehr zu haben von heute auf morgen. Und daran wächst man auf und daraus lernt man. Aber mehr möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich einfach diese tolle Zeit in Erinnerung halten möchte und die sehr, sehr genossen habe. Und daraus hat sich eben ergeben, dass ich dass wir den Vertrag aufgelöst haben, weil eben eine neue Chance gekommen ist. Und das hat sich gelohnt für mich. Wir hatten eine ganz tolle Zeit mit der Nationalmannschaft und wir konnten einen sensationellen Erfolg feiern. Und daraus hat sich wieder was Neues ergeben. So, deswegen ist das jetzt einfach auch hinter uns.
Ja, umso besser. Jetzt liegt ja auch einiges vor dir mit Neuseeland und ich glaube, das können wir mit großer Spannung und großem Interesse verfolgen und hoffentlich können wir dich dann mal kommendes Jahr anrufen, dass du dich aus Neuseeland zuschaltest. Das kriegen wir mit der Zeitverschwörung schon irgendwie hin.
Wir stehen mal nachts für dich auf.
Es ist genau 12 Stunden versetzt. Also das kann man sich sehr gut merken. Also Spielergespräche fangen bei mir dann morgens aktuell um 8 Uhr an und dann um 8 Uhr abends in etwa wieder los. Oder die Gespräche mit dem Verein, das kann man sich gut merken, aber ist natürlich schon extrem versetzt.
Ja, aber das kriegen wir trotzdem hin. Wir nehmen ja auch gerne mal spät auf, dann erwischen wir dich vielleicht am frühen Morgen vor dem ersten Shootaround.
Ja, wer weiß. Ne?
Super, Sebastian. Gerne. Dann vielen Dank für deine Zeit, für die ausführlichen Infos. War sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung. Euch vielen Dank und wünsche euch erstmal alles Gute und viele interessante Gespräche.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
So, sehr langes Gespräch, Ruppi, das wir da hatten mit Sebastian Gleim, aber ultra interessant, finde ich. Immer wieder aufs Neue, was er für Ansichten hat, auch zur Trainerausbildung und so weiter und so fort. Mega interessantes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Guter Typ auf jeden Fall. Kommt sehr gut ins Reden, ihm muss man nicht alles aus der Nase ziehen. Äußert da auch sehr gut seine eigenen Ansichten. Und wie du selber meintest, so er beantwortet eigentlich Fragen schon vorweg, weil er immer direkt auf den nächsten Punkt kommt und da sehr zielgerichtet wirkt.
Ich bin
gespannt, was er macht.
Voll, und ich bin total gespannt, ob ihm es tatsächlich gelingt, auch weiterhin Thema in Deutschland zu sein, dass wir weiterhin irgendwie ein Auge auf ihn haben.
Dafür können wir ja sorgen, ne?
Ist so, ja klar, aber wie interessant dann am Schluss die neuseeländische Liga ist dann natürlich die andere Frage. Ich finde es immer super interessant, Leute zu fragen, die irgendwo in der Basketballwelt verstreut sind, wie es da läuft und so, aber kannst du halt auch nicht jeden Monat machen, sondern halt einmal im Jahr. Und dass ihm dann nicht, wie wir es schon angesprochen haben, das passiert wie jetzt beispielsweise Sebastian Machowski oder sowas, von dem man aktuell, wo ist er denn aktuell? Weiß das jemand von euch?
Boah, warte mal, kann ich schnell...
Ihr googelt der Rupert noch selbst.
Genau. Laut Wikipedia ist er Trainer in Stargard. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich noch ist oder wie aktuell der Wikipedia ist.
Ja. Aber genau das sein. Genau das Problem quasi, dass das nicht auftritt, müssen wir mal, müssen wir
ist
mal
er
schauen.
Noch, ist er noch ist er Trainer noch. In Stargard in Polen. Ja, immerhin spielt er international.
Ja. Also auch gar kein No Offense oder so gegen ihn, aber es ist halt nur so, dass er nicht mehr in der deutschen Basketballöffentlichkeit so richtig stattfindet. Könnten wir ja auch einmal ändern, wäre bestimmt auch mal ein interessantes Telefonat, aber das also soweit zu Sebastian Gleim, mit den wir auf jeden Fall mit einem Auge weiterhin verfolgen werden. So, Jungs, und dann jetzt noch kurzer Ausblick nach vorne Richtung Pokal-Viertelfinale. Wir hatten es gerade schon im Tipico-Tipp der Woche, dass die Viertelfinals anstehen. Im Pokal, lass uns kurz durchrauschen, oder? Robert, ja, Fechter, Bamberg.
Sehr, sehr spannendes Pokalviertelfinale. Fechter zu Hause natürlich extrem stark. Zuletzt formmäßig vielleicht ein bisschen auf absteigendem Ast. Bamberg, du hast es vorher erwähnt, die Wundertüte der Liga, die können irgendwie schon auch in Fechter gewinnen. Sie, glaube ich, können aber auch mit 20 dort verlieren. Ein enges Spiel, würde ich sagen. Ganz ein enges Spiel.
Wenn du dich festlegen müsstest, wohin?
Fechter.
Ja, wäre ich, glaube ich, auch bei Fechter.
Dann gibt es von mir den dritten Tipp für Fechter.
Ja, MBC gegen Alba, Ruppi.
Ja, das ist natürlich eine große Story mit der 108-75 Klatsche, die der MBC Alba dabei gebracht hat. Ich glaube, in dem Fall, also Alba steht eine krasse, taffe Euroleague-Woche bevor und trotzdem würde ich sie in dem Fall dann als Favoriten ansehen, nicht mehr als haushohen Favoriten, aber schon als Favoriten. Und sollten sie in der Euroleague jetzt die Spiele verlieren, dann wären sie bei 8 Niederlagen in Serie und das wäre dann der Wendepunkt. Also ich tippe auf Alba, aber es ist natürlich eine super Geschichte.
Ja, ich bin auch eindeutig bei Alba. Ich glaube, bei so Do-or-Die-Spielen ist die Spannung nochmal eine andere, mit der sie dann da antreten.
Müssen auch nicht reisen während der Woche, haben zwei Euroleague-Spiele, aber beide zu Hause. Glaube ich, erleichtert das Ganze auch nochmal. Ich bin auch bei Alba Berlin.
Und der MBC ist auch ums Eck für Alba. Auch das nochmal bestimmt was ihnen entgegenkommt. Chemnitz-Ulm, das ist, boah. Also insgesamt Fechter-Bamberg, krasses Spiel. MBC, Alba, gut, da sind die Karten, glaube ich, verteilt. Chemnitz-Ulm und Bonn-Bayern, das sind für mich zwei absolute Vollknaller. Chemnitz-Ulm, was machen wir damit, Ruppi?
Ja, ich gehe auf Chemnitz. Also Erster gegen Zweiter, aber wir kennen die Form der Chemnitzer, die haben jetzt 16 Mal in Folge gewonnen. Das wäre dann mutmaßlich, die spielen glaube ich unter der Woche Europe Cup, ne? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall wäre es das 17. oder 18. Spiel. Und Ulm hat die vergangene Woche zumindest ein paar Federn gelassen im Eurocup und dann mit der Heimniederlage danach noch gegen Rostock, also von der Form her und vom Leistungsvermögen spricht für mich plus Heimspiel mehr für Chemnitz.
Wo wärst du, Robert?
Ja, ich kann Ruppis Argumentation folgen. Ich glaube aber, dass sich der deutsche Meister da von seiner besten Seite präsentieren wird. Ich glaube, dass die Ulmer eine Reaktion zeigen werden. Die Leistungsträger Trevion Williams, Juan Nunez und die Erfahrenen wie Tommy Kleppers, die werden vorangehen und ich tippe auf einen ganz knappen Auswärtssieg der Ulmer. Sie beenden die Chemnitzer Siegesserie damit.
Bin ich bei dir.
Spielt übrigens am Mittwoch gegen Varese, Europe Cup.
Okay. Also beide mit Belastung unter der Woche. Aber
genau, Ulm in Italien, in Trient, auch am Mittwoch.
Aber ich bin auch bei den Ulmern. Also ich glaube auch, dass diese Serie der Chemnitzer irgendwann mal reißen muss. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie ihnen gerade geschieht, die Niners. Da wäre das natürlich nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Geht ja um den Einzug ins Top 4. Das ist, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Enorm wichtiges Spiel. Also klar, Pokal immer, aber dann im Top 4 dabei zu sein, da hast du dann dieses Treffen vor Ort. Wir waren ja dieses Jahr in Oldenburg. Das ist was ganz Besonderes für die Teams, für die Betreuer, für die Zuschauer, für alle. Da willst du natürlich hin. Chemnitz oder Ulm wird dabei sein. Und Bayern oder Bonn, beziehungsweise Bonn oder Bayern, wen machen wir da?
Ich würde auf die Bayern gehen, auch wenn die eine Doppelspieltag haben in der Euroleague, Freitagabend noch in Piräus spielen müssen, 20.15 Uhr. Das heißt, da geht's auch straight to Bonn für dieses Do-or-Die-Spiel. Das ist natürlich schon tough. Aber ich finde, die Bayern zeigen schon eine deutliche Aufwärtstendenz. Vor allem die Big Men um Ibaka und Booker, die man in dem Viertelfinale in jedem Fall sehen wird. Davon würde ich mal ausgehen. Dazu steht ja immer noch dieses Comeback von Wladimir Lucic im Raum, wann es irgendwann mal stattfinden wird. Ob es im Duodai-Spiel sein wird, ich weiß es nicht. Vielleicht auch schon ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Aber ich glaube, die Bayern werden alles in die Waagschale legen, um hier im Wettbewerb zu bleiben. Wird aber ein hartes Stück Arbeit.
Sind ja auch der aktuelle Titelverteidiger im Pokal. Entsprechend wird es ihnen noch wichtiger sein. Aber Ruppi, die Bonner haben auch schon bewiesen, am 7. Spieltag nämlich, dass sie die Bayern auch schlagen können. Dort 88-83 in eigener Halle. Die Bayern tun sich immer schwer in Bonn. Wo bist du?
Ich bin auch leicht bei den Bayern.
Leicht bei den Bayern.
Ohne dass ich es jetzt tiefergehend begründen kann, dass es über mehr Qualität im Kader hinausgeht. Bin da auch bei Robert, dass die Tendenz doch deutlich nach oben geht. Auch in der Euroleague spielen sie jetzt wesentlich besser. Hatten jetzt, wer weiß, ob es noch so eine Doppelwoche noch Einfluss hat, aber jetzt zumindest ein spielfreies Wochenende mal, was ein paar Körner geschont hat und knapper Bayern-Sieg.
Okay, ich bin bei den Bonnern. Ich glaube da okay. eine Überraschung, aber einfach nur, um dann Gegengewicht zu euch zu liefern. Bin mir keineswegs sicher, dass da irgendwas geht. Es kann auch sein, dass die Bayern jetzt anfangen, da einfach drüber zu rollen. Also das ist auch möglich. Auf jeden Fall spannende Spiele, die uns da im Pokal bevorstehen und wie die dann ausgegangen sind, das seht ihr natürlich bei Dein und hört ihr dann im Anschluss bei uns, wo wir das Ganze dann für euch aufarbeiten werden und dann ausführlich drüber sprechen werden. Vielleicht ja mit dem nächsten Gast. Falls ihr irgendwie Anregungen habt oder sonst irgendwas, schreibt uns wie immer sehr gerne. Wir diskutieren da immer mit euch gerne auf den sozialen Medien oder an podcast@big-basketball. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Gäste oder wenn ihr Ideen habt, welche Kategorien wir hier noch bringen können, welche Themen wir besprechen sollen, dann meldet euch jederzeit sehr gerne bei uns. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Basketballwoche. Danke, Jungs. Hat viel Spaß gemacht mit euch, wie immer. In einem sehr
interviewlastigen Podcast. Mal wieder ein Stück weit Überlänge produziert.
XXL.
Aber es ist immer ein Fest.
Dann macht's gut und macht euch eine schöne Basketballwoche. Bis ganz bald. Wir hören uns. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.